Es ist eine Geschichte, die von einem Idioten erzählt wird, voller Klang und Wut, was nichts bedeutet. Macbeth.
You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Leute, ich habe euch was ganz, ganz Schönes mitgebracht. Ich habe da jetzt einige Zeit lang recherchiert und geschrieben. Und ihr wisst ja, dass ich immer so ein Freund von diesen Investigativfolgen bin. Und wie es der Titel verrät, sprechen wir heute über einen Mann namens Frank Dukes. Und ich kann euch schon jetzt vorab sagen, für diejenigen, die diesen Mann nicht kennen sollten, der Bullshit-Faktor, der Bullshit-Alarm schrillt ganz laut hoch. Aber ich will nicht zu vorgreifen, macht euch selber eine Meinung und ich würde sagen, lehnt euch zurück. Es geht um die Frank-Duke-Story, die wahre Geschichte hinter Bloodsport. Viel Spaß. Seit über fast 2 Jahren spiele ich mit dem Gedanken, die Geschichte über Frank Dukes auszuarbeiten und daraus eine Podcast-Folge zu machen. Ein wenig Oldschool Ruf der Hyäne-Vibes. Hörer der ersten Stunde wissen, was ich meine, wenn ich die Vendôme-Folge oder auch die Fake-Martial-Arts-Folge anspreche. Zum einen liebe ich solche Folgen. Man kann sich kreativ auslassen, recherchiert und lernt im Laufe der Recherche viel, viel, viel dazu. Zum anderen fressen sie aber auch eine Menge Zeit. Zeit und Aufwand. Zeit, die ich mit Chris in einer regulären Folge niemals aufbringen könnte. Aber zurück zum Thema. Das mir seit langem auf dem Herzen liegt, auch wenn es schon viele vor mir getan haben, die Rede ist von Frank William Dukes. Frank Dukes ist eigentlich fast jedem Kampfsportler, Kampfkünstler oder auch Martial Arts Interessierten ein Begriff. Mit Sicherheit hat jeder diesen Namen schon mal gehört. Im schlimmsten Fall sollte man diesen Namen gehört haben, wenn man sich mit dem Film Bloodsport etwas näher beschäftigt. Denn der Film basiert auf Ereignissen, die laut Frank Dukes auf einer wahren Begebenheit beruhen. Als Kind wusste ich von all dem nichts. Jean-Claude Van Damme war damals der Actionstar überhaupt.
Now, let me start by asking you, am I doing it right? Is it Jean-Claude Van Damme or Jean-Claude Van Damme?
No, it's Jean-Claude Van Damme.
So stupid.
Man war froh, wenn man solche Filme zu Hause auf einer VHS-Kassette sich geben konnte. Erst Jahrzehnte später erfuhr ich von der eigentlichen Story dahinter. Bloodsport ist im Jahr 1988 erschienen. Es ist einer der prägendsten Martial-Arts-Filme der Geschichte. Erst neulich habe ich mir den Schinken nochmal reingezogen und was soll ich sagen? Schlecht gealtert. Auf Amazon könnt ihr aktuell den Kampfsportklassiker mit Jean-Claude Van Damme in der Hauptrolle sehen. Im Abspann wird sogar erwähnt, dass der Film auf einer wahren Geschichte basiert. In Deutschland hat der Film sogar den Untertitel Eine wahre Geschichte. Daran gibt es aber bis heute große Zweifel, denn historisch korrekt ist Bloodsport nicht. Beruht die Story um Frank Dukes wirklich auf wahren Begebenheiten? Oder sah Dukes eine kleine Lücke in Hollywood und wusste sich gekonnt ins Licht zu spielen? Bei Ende dieser Folge wissen wir mit Sicherheit mehr. Also entspannt euch, lehnt euch zurück und willkommen zu einer weiteren Investigativfolge. Wir gehen jetzt davon aus, dass es Menschen auf diesem Planeten gibt, die noch nie den Film Bloodsport gesehen haben. Ein absoluter Klassiker. Im Bloodsport übernimmt Jean-Claude Van Damme die Rolle von US-Armee-Captain Frank Dukes, der an einem Untergrundkampfturnier einem Kumitee in Hongkong teilnimmt. Im Laufe des Turniers lichten sich die Reihen der Kämpfer, bis nur noch wenige übrig sind. Surprise, Frank schafft es natürlich ins Finale. Ich will aber nicht spoilern und den Film irgendwie vermiesen für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Doch eigentlich schon. Das Ding ist fast 40 Jahre alt, also fuck it. Im Finalkampf siegt Frank über Chang Li, der vom damaligen Bodybuilder Bolo Yeong gespielt wird. Daraufhin wird ihm das traditionsreiche Katana-Schwert von der Bruderschaft des Schwarzen Drachen überreicht. Ich weiß, cheesier geht's echt nicht mehr. Aber ey, das waren die 80er. Das waren die 80er. Das waren Storys, die das Leben schrieb. Zumindest das Leben von Frank Dukes. Er widmet also das Schwert ehrfürchtig seinem Meister, verabschiedet sich und fliegt zurück in die USA. Soweit, so gut, sagt jetzt der eine. Wow, mega Drehbuch. Wer kam auf die glorreiche Idee? Immerhin, das muss man festhalten, ist diese Idee quasi der Vorreiter der UFC. Alle Kampfsportrichtungen treten gegeneinander an. Der Beste gewinnt. Jedoch ist es interessant, wenn man die Hintergrundgeschichte erfährt von dem Typen, der dies im wahren Leben erlebt haben soll. Und jetzt muss ich kurz was sagen. Wir müssen in die Vergangenheit von Frank Dukes einmal kurz eintauchen. Das heißt, für die Leute, die Frank Dukes nicht kennen, ist es extrem wichtig zu wissen, was für ein Background dieser Mann hat, wo er herkommt und was er für eine Scheiße schon vorher fabriziert hat. Alles klar? Weiter geht's. Die Geschichte rund um die Bloodsport-Handlung hat Dukes erstmals im Black Belt Magazin im Jahr 1980 erwähnt. Laut eigenen Aussagen hat er 1975 bei einem geheimen Kampfsportturnier mitgemacht, bei dem er zahlreiche Rekorde aufgestellt haben soll. Unter anderem für die meisten und schnellsten Siege. Kleiner Spoiler vorab, da kommen wir gleich noch drauf. Bester Punkt. Für mich das absolute Highlight. Aber wer war Frank Dukes? Woher kommt das Interesse an seiner Geschichte? Wer trainierte Frank Dukes? Fangen wir an, die ganze Story ein wenig zu hinterleuchten. Nochmal, ich bin nicht der Erste, der die Geschichte von Frank Dukes nacherzählt. Wir können jetzt zusammen nach Kanada fliegen und in Archiven recherchieren, wo Frank Dukes tatsächlich geboren wurde. Oder wir schmeißen das alte gute Internet an und schauen mal, was es da auf Wikipedia so über ihn gibt. Ihr entscheidet, woher ich meine Informationen habe. Frank Dukes wurde am 6. April 1956 in Toronto, Kanada geboren. Im Alter von 7 Jahren zog er mit seiner Familie nach Kalifornien. Dort lernte er später Senzo Tanaka kennen.
He says Senzo Tanaka is his Shidoshi.
Auch genannt als der Tiger. Also eigentlich Tiger, aber Tiger ist schon geiler. Der ihn dann mit 16 Jahren nach Masuda, Japan einlud, um ihn dort als Ninja auszubilden. Und das machen Tiger so. Das machen Tiger so. Das ist deren Daily Business. Ninja ausbilden. In Japan gibt es ja auch wenig Nachwuchs. Da fährt man nach Kalifornien und rekrutiert einen 16-Jährigen von der Straße. Die Existenz von Senzo Tiger Tanaka, auch genannt als der Tiger, wurde seit nun über 30 Jahren angezweifelt. In einem Artikel der LA Times von 1988 wurden schon die ersten Stimmen laut, dass Frank Dukes ein Lügner sei. No shit, Sherlock. Der Name Senzo Tiger Tanaka wurde damals schon recherchiert und niemand in der Kampfkunstszene weltweit hatte je von diesem Namen gehört. Geschweige denn die Menschen in Masada, Japan selbst. Kommt mir bekannt vor. Nee, wirklich jetzt. Wir hatten ja schon mal die Folge mit dieser deutschen Black Belt Society. Was ja eigentlich ein anderes Ding ist, aber eigentlich auch nicht. Reporter hatten jedoch damals den Namen Senzo Tiger Tanaka in einem Buch ausfindig machen können. In Ian Flemings Novelle You Only Live Twice vom 26. März 1964. Da tauchte eine Charaktere mit diesem Namen in genau diesem Buch auf. Filmenthusiasten ziehen jetzt eine Verbindung zum James-Bond-Klassiker Du lebst nur zweimal. Und da haben sie recht. Und wenn man ein wenig nachrechnet, dann verdichtet sich die Beweislage, dass Frank Dukes im zarten Alter von nur 8 Jahren die Novelle las und sich dabei dachte,
wow, dieser Tiger ist schon ein geiler Typ. Ich glaube, ich habe eine Idee.
Rechnen wir mal zusammen. Frank wurde im Jahr 1956 geboren. Im Alter von 7 Jahren zog er nach Kalifornien. Und als er 8 Jahre wurde, kam das Buch Du lebst nur zweimal heraus. Zufall? Ich weiß es nicht. Sag ihr es mir.
In many places. He had multiple families. He was a real ninja. That's all I'm going to say. The guy, you know, he did many things and there's a record to prove it. That's all I'm going to say at this point.
Okay. You have pictures of him too, don't you?
Yes. I don't have it, actually. The person that has all that stuff was Adam McKinley. And this is what's so funny about it. Adam McKinley went looking into me because, you know, and his wife is the due diligence expert for the UN. Mm-hmm. So she has access to the databases and the archives that normal people can't access. And she was able to get, you know.
Wie dem auch sei, die Suche nach Tanaka verlief ins Leere. Die LA Times berichtete in ihrer Geschichte Ninja, Hero or Master Fake vom 1. Mai 1988, dass keine Spur von Tanaka in historischen Texten oder von unabhängigen Kampfkunstexperten gefunden werden konnte und fügte hinzu, dass die Times keine Aufzeichnungen über Tanakas Tod in Kalifornien in den 1970er Jahren basierend auf begrenzten Suchkriterien gefunden habe. Fall geschlossen.
Ich habe also in diesem Punkt Sympathie nicht, aber ich kann es nicht beweisen. Und wenn ein Gericht etwas nicht beweisen kann, dann heißt es in Zweifel, in dubio.
So sieht's aus. Hat keinen groß gejuckt. Frank Dukes hatte seine Story und darauf bestand er. Als das Internet jedoch aufkam, begann eine neue Suche und die ergab Folgendes. In der Tat gab es damals einen Senzo Tanaka, der in die USA einwanderte und 1975 verstarb. Er war ein Farmer aus Kumamoto, welches eine Insel bei Kyushu in Japan ist. Dieser Ort ist bekannt in der Kampfkunsthistorie Japans, denn Kumamoto ist der Ort, wo Miyamoto Musashi, Japans legendärer Samurai-Krieger, seine letzten Jahre verbrachte und dort das Buch, den Klassiker, das Buch der 5 Ringe, schrieb. Ich hatte schon mal dieses Buch erwähnt. Damals hatte ich eine Folge über Bücher in der Kampfkunst. Und wer dieses Buch noch nicht kennt, das Buch der 5 Ringe, sollte es schleunigst nachholen. Am besten jetzt. Also, komm, ich warte. Mach das bitte jetzt. Ich warte jetzt. Ich warte jetzt so lange, bis ihr das Buch durchgelesen habt. In Kumamoto wird bis heute noch Niten Ichiryu gelehrt, der Schwertstil von Miyamoto Musashi. Nach Frank Dukes Aussagen lernte er von Senzo Tanaka die Kampfkunst Koka Yamabushi Ryu Ninjutsu. Ironischerweise gab es eine starke Präsenz dieses Stils in der Region um Kumamoto. Aufzeichnungen belegen, dass Tanaka 1906 nach Hawaii reiste, mit einem Mitglied des Tanaka-Clans, welcher später Koga Ryu ha Kurokawa Ninjutsu nach Brasilien brachte. Als Tanaka verstarb, war er 87 Jahre alt. Dukes erklärte damals, dass er Tanaka 1969 in Los Angeles kennenlernte. Da müsste er 79 oder 80 Jahre gewesen sein und Dukes noch ein Teenager. Bisschen so ähnlich wie der Karate-Kid-Plot, Mr. Miyagi, Daniel San, oder? Und genau hier muss ich ehrlich zu euch sein, scheiden sich die Meinungen. 50-50. Es könnte sein, dass Dukes ihn damals wirklich kennenlernte und nach Aussagen stand damals auch auf Dukes Webseite eindeutig, dass Tanaka in Japan verstarb. Es könnte aber auch sein, dass er Tanaka aufgrund des Buches von Ian Fleming herkannte. Die Mehrzahl der Zweifler, gerade in Japan, sind bis heute noch der Meinung, dass Dukes die Story über Tanaka aus Ian Flemings Novelle stahl. Nicht meine Worte, das sind die der Mehrheit. Denn Ian Fleming war amtierender, stellvertretender Direktor des MI5, der Spionageabwehr, als er angeblich auf Tanaka traf. Und Tanaka war ein Ninjutsu-Experte, der zwar aus Japan stammte, aber eine Zeit lang in China lebte und 1930 als Kempeitai-Agent in England tätig war. Was meiner Meinung nach eindeutig plausibler klingt. Aber genug zu Senzo Tanaka, dem Teaser. Weiter geht's mit der fabelhaften Karriere von Frank Dukes. Dukes diente von 1975 bis 1981 in der United States Marine Corps Reserve und behauptete, in dieser Zeit geheime Missionen in Südostasien durchgeführt zu haben. Zudem behauptete er, dass ihm sogar die Medal of Honor verliehen wurde. Doch nach der Anfrage über das Freedom of Information Act wurden seine militärischen Aufzeichnungen offengelegt und zeigten, dass er nie im Ausland gedient hat, keine Auszeichnung erhalten und im Januar 1978 sogar zur psychiatrischen Untersuchung geschickt wurde, da er, Zitat, verwirrte und zusammenhanglose Ideen äußerte. Frank Duke sagt, dass seine militärischen Aufzeichnungen vom Militär manipuliert wurden, um ihn zu diskreditieren. Das wird sein. Fotos von ihm in Militäruniform zeigen jedoch Auszeichnungen in falscher Reihenfolge. Und die Medal of Honor, die er trägt, ist die Version, die Mitglieder der United States Army und nicht den Mitgliedern des Marine Corps verliehen wird. B.J. Burkett, Autor des Buches Stolen Valor, behauptet, dass Duke seine militärische Geschichte und Auszeichnung erfunden habe.
Stone Valor, right here, Stone Valor!
Let's go, stop it!
At its finest, what's your name, dude?
Unter anderem wies er nach, dass Dukes erst zum Militär ging, als der Vietnamkrieg schon längst vorbei war. Dukes behauptete später nie gesagt zu haben, in Vietnam gedient zu haben, obwohl dies ein Teil seiner Geschichte im Black Belt Magazin war und er dies auch 1987 in einem Interview wiederholte. Ich weiß, es ist jetzt momentan sehr viel Militär- und Soldatenkram, aber bleibt bei mir, wir kommen gleich zur wahren Geschichte von Frank Dukes und zur wahren Geschichte von Bloodsport. Auch das Magazin Soldier of Fortune hinterfragte mehrere Äußerungen von Dukes und kam zu dem Schluss, dass ein Großteil seiner Militärkarriere eine Lüge sei. Dukes veröffentlichte noch einige Artikel für die September- und Oktoberausgabe des Black Belt Magazins und gab darin Ratschläge zu Kampfkunsttechniken, einschließlich Messerkampf. Dort wurde er als hochdekoriert in seinen Kampftechniken mit dem Messer im tatsächlichen Kampf in Südostasien beschrieben und als Inhaber mehrerer schwarzer Gürtel im Taekwondo und anderen Kampfkünsten bezeichnet. 1987 veröffentlichte er auch einen Artikel über Messerkampf für das Magazin Inside Kung Fu. Also, jetzt lasst uns mal wirklich so ein paar Bilder von Frank Dukes angucken. Lasst uns mal auf den Bildschirm gucken. Ich meine, man kennt ja diese typischen Posen der Kampfkünstler aus den 80ern, die bis heute noch diesen Stil eigentlich weiterleben. Die sind so ein bisschen festgefahren in ihrer Denkweise und ihrem Lebensstil. Ich kenne einige hier aus dem Ruhrgebiet, vor allem auch aus Gelsenkirchen, die den Stil aus den 80ern immer noch weiterleben und auch noch so weiter trainieren. Ist auch gar nicht böse gemeint, aber man erkennt schon so eine Art von Mensch. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt kommen wir zum Film Bloodsport, denn jetzt wird es für unsere Geschichte interessant. Denn Dukes behauptet, 1975 an einem Kampfsportturnier auf den Bahamas namens Kumite teilgenommen zu haben. Er beschrieb es als ein 60-Runden starkes Einzel-Eliminierungsturnier, das alle 5 Jahre geheim abgehalten werde. In einem Artikel des Martial Arts Magazin schrieb Dukes damals: Meine Beteiligung an diesem Turnier war Teil eines 1975 ins Leben gerufenen Plans, die kriminellen Organisationen zu infiltrieren, die die Kämpfe organisierten. Die ursprüngliche Idee war, am Kumite-Turnier teilzunehmen und ein paar Kontakte zu knüpfen. Wir gingen zunächst davon aus, dass ich verlieren würde, aber schließlich wurde ich einer der... Sorry. Aber schließlich wurde ich einer der besten Kumite-Kämpfer, die jemals an der Veranstaltung teilgenommen haben. Oh, herrlich.
How and why did you get in the Kumite like in 1975?
Well, it was just a natural progression. It was, you know, I was learning from some of the best martial arts around. I was part of the Dragon Society. I was welcomed into it. And there's two archetypes, I guess, or circles. And the martial arts world is really like a series of circles, okay? On the peripheral, you have your enthusiasts who never train, but try to train on their own. Okay. Then you have some that go to a school, and they train in a school for a while, and then they continue their training on their own, and they're doing their thing. Then you have the diehard guy who's in there, he trains every day, and he never leaves the school. Then you have the circle of guys who are basically, they run schools, okay? But then you have the one guy who may run a school or who may be in a school who captures the attention of this other circle, and it's an inner circle, and they're invited to come into that circle. And the way you get into that circle is you got to do kumite. You have to prove yourself. Interesting. And that's what happened with me.
What? Bro, what are you talking about, man?
Dukes gibt an, dass er die Erlaubnis erhalten habe, öffentlich über das Ereignis zu sprechen und er die erste Person aus dem Westen war, die das Turnier gewonnen habe. Ey, und jetzt mal ganz ehrlich. Der Typ sagt, es wurde ein Plan entwickelt, kriminelle Strukturen aufzubrechen und diese geheimen Kumite-Turniere zu infiltrieren. Das heißt, er schleust sich da ein bei einem geheimen Turnier, wird sogar der Beste. Da kommen wir gleich auch noch zu. Ist wie gesagt einer meiner Highlights in dieser Story. Und dann sagen die Verantwortlichen, Frank, du warst einer der Besten. Du warst der Erste aus dem Westen, der hier teilgenommen hat und du warst einer der Besten. Du darfst in die Welt hinausgehen. Du darfst sagen, dass du Gewinner dieses geheimen Turniers warst. Also, das kann man ja, das kann man sich eigentlich gar nicht aus den Fingern saugen. Frank Dukes schon. Also ich meine, wie cringe ist das überhaupt, solche Aussagen über sich selbst zu treffen, auch wenn es wahr ist? Gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, dass wer war. Ich wäre dann irgendwo unterwegs. Ich komme wieder. Und dann sage ich, ich habe alles gerockt. Ich war der Geilste. Glaubt's mir. Angeblich stellte er dort mehrere Weltrekorde auf. Darunter die meisten aufeinanderfolgenden K.O.-Siege. 56 in der Zahl und den schnellsten K.O.-Schlag in nur 0,12 Sekunden. Okay, 0,12 Sekunden. Eine Sekunde sind 1000 Millisekunden. Das heißt, 0,12 Sekunden sind 120 Millisekunden. Wisst ihr eigentlich, wie schnell das ist? Ich weiß zwar nicht, wie man so ein schnelles K.O. misst, aber Respekt dafür. Also wirklich, mein Hut ab. Das muss das Auge auch erstmal einfangen. Lass uns mal einen Test machen. Kommt mal mit.
Das ist Ruven. Ruven ist 46 Jahre und eigentlich noch ganz gut in Schuss. Neulich las Ruven, dass ein Mann in einem geheimen Kumite-Turnier in nur 0,12 Sekunden jemand K.O. schlug. Das klingt ziemlich schnell, aber wie schnell sind denn 0,12 Sekunden? Dafür muss Ruven nur einmal den Zeitrechner öffnen und umrechnen. 0,12 Sekunden sind 120 Millisekunden. Das ist quasi ein Wimpernschlag. Wow, das ist aber schnell. Vor allem für einen Menschen, denkt sich Ruven. Das Blöde dabei ist nur, wenn der Schlag kommt und du einen Wimpernschlag als Zuschauer machen musst, dann hast du, theoretisch gesehen, das K.O. auch gar nicht sehen können, oder? Blöd. Klingt komisch, ist aber so. Ruven ist aber trotzdem der Meinung, das mal selber auszutesten. Dazu nimmt sich Ruven erstmal auf, wie er blinzelt. Das ist sein Wimpernschlag in 100 bis 150 Millisekunden. Das ist schon schnell, denkt sich Ruven. Aber wie schnell kann Ruven einen Schlag setzen? Nach mehreren Versuchen entscheidet sich Ruven für die schnellste Aufnahme. Jetzt legt er beide Videos dank modernster Technik direkt gegenüber und vergleicht. Komisch, denkt sich Ruven. Der Wimpernschlag ist eindeutig schneller. Ist da also was dran oder ist der Mythos einfach nur heimgeschissen? Ruven hat eh was Besseres zu tun und entscheidet sich für Antwort B.
Zurück zur Story. Der Film Bloodsport aus dem Jahr 1988 basiert also auf seinem angeblichen Kumite-Sieg. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films betrieb er Kampfsportschulen in Woodland Hills und North Hollywood in Los Angeles, wo er seinen eigenen Kampfkunststil, das Dukes Ryo Ninjutsu, unterrichtete. Dukes Ryu Ninjutsu basiert auf den Kota-Ninja-Prinzipien. Und durch damalige Awesomeness in Hollywood sprach sich seine Geschichte schnell rum. Und die 80er waren das Zeitalter der Actionfilme. Da kam die Duke-Story genau richtig. Und wie sollte es anders sein, bot Duke seine Arbeit als Kampfkoordinator für Bloodsport an. Klar, er war ja auch als einziger live vor Ort. Ne? Ich meine, keiner weiß es besser als er. Ne? Keiner weiß, wie es vor Ort war. Das ist so ein bisschen so wie Leute, die ihre eigene Biografie schreiben. Nach meiner Meinung nach schrillt da echt ganz laut der Bullshit-Alarm auf.
Alarm! Alarm!
Ich meine jetzt ganz ehrlich, gehen wir mal davon aus, dass ich euch jetzt sage, in der kommenden Woche habe ich ein Turnier. Ich muss zu einem Turnier. Das liegt fernab von hier.
Fee, dum, 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 dum.
Das ist geheim.
Fee, dum, 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 dum.
Der Ort ist geheim.
Fee, dum, 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 dum.
Dann buche ich mir ein Ticket nach, weiß ich nicht, Panama. Mach da eine Woche All-Inclusive mit Jetski, Ayurveda und zum Schluss noch einen Pilates-Kurs im Hotel. Flieg dann leicht gebräunt nach Hause ins Good Old Germany. Unterwegs bestelle ich mir im Flugzeug online einen Pokal mit meinem Namen, der zeitgleich eintrifft, wenn ich wieder zu Hause bin. Gieße meine Zimmerpflanzen, packe danach mit einer Tasse Hagebuttentee direkt das Paket von Amazon aus, mache ein Foto mit dem Pokal und dem Hotelbademantel aus Frotte in meinem Garten und erzähle jeden Hans und Franz, dass ich in einem Kumite als erste Person aus dem Westen das Turnier mit über 150 Teilnehmern gewann. Und als Kirsche noch obendrauf habe ich meinen Gegner in 120 Millisekunden K.O. geschlagen. Daily Business halt. Dabei halte ich grinsend den Pokal in die Kamera und lass mich feiern. Ach, das ist alles so...
Dumm, 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 dumm.
Kurz zurück zum Film Bloodsport. Frank diente als Vorbild und wurde von Jean-Claude Van Damme gespielt. Es gibt Fotos von Frank am Set mit den Schauspielern. Natürlich musste er sicher gehen, dass auch alles wirklich so aufgenommen wird, wie es wirklich war. Und hier muss ich ganz kurz mal sagen, dass das wirklich ein Boss-Movie ist. Ich meine, überleg doch mal. Wie klein müssen die Hoden von Frank Duke sein? Wie wenig Liebe, wie wenig Anerkennung, wie wenig Aufmerksamkeit hat er als Kind erfahren? Ich meine, waren ja auch die 60er. Wie wenig Aufmerksamkeit muss er erhalten haben, dass er das jetzt alles kompensieren muss? Mit Storys über seine Person. Darüber dann noch ein Buch zu schreiben, dann noch einen Film zu drehen mit einem damaligen Top-Hollywood-Schauspieler, Actionstar und dann auch noch der eigene Stunt-Choreograf in diesem Film zu sein. Ey, ohne Scheiß. Vor so viel Eier muss ich wirklich mal meinen Hut ziehen. Das meine ich jetzt wirklich vollkommen ernst. Gebt euch das mal. Klar ist das mies, aber gebt euch das mal bitte. Dreister geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Und ein Schelm, wer jetzt was Böses denkt. Aber es kamen nie Beschwerden über die Unglaubwürdigkeit seiner Geschichte seitens der Kampfkunst-Community. Und da habe ich einige Tage wirklich drüber nachgedacht. Und wenn ich meine Ausführung jetzt hier niederlege, dann hoffe ich, dass ich damit niemanden auf die Füße trete. Und wenn ich damit jemanden auf die Füße treten sollte, besorgt euch einen Helm. Das Leben ist hart. Aber kann es sein, und die Betonung liegt hier eindeutig auf kann, dass kein Widerspruch aus der Kampfkunst-Community gab, weil dort auch vielleicht keiner mit dem echten Kampf in seinem Umfeld zu tun hat? Wir sprechen hier nicht vom klassischen Shotokan-Kumite, sondern von Kampfkünsten, wo wirklich kein Sparring stattfindet, kein Ballern und eigentlich da auch keiner irgendwelche Erfahrung hat, wie man kämpft. Und diese Leute vielleicht auch die Frank-Duke-Story für wirklich glaubhaft hielten. Und vielleicht auch deren Fantasie waren, aber sie nicht die Eier gehabt haben, das nach außen zu bringen. Aber was ist mit so Leuten, die wirklich aus dem Hurt-Business kommen? So Leute, so Ringer, Boxer, Grappler, Kickboxer. Diese Leute rochen den Frank Dukes Schiss meilenweit bei Gegenwind.
And one of the bigger films that came out starred Jean-Claude Van Damme. It was called Bloodsport. It started a whole genre and it was loosely based on a martial arts figure named Frank Dukes.
Well, it was loosely based on a story that was made up by Frank Dukes.
What do you mean? Frank Dukes never fought in a kumite as well?
Not to my knowledge, no. It's just a, but there's nothing wrong with that because it's just a story. The only thing's wrong is he's claiming that it's real and to my knowledge, it is not. He did not knock out 50 people in the first round in a row, consecutively, 50 people consecutively. Other people have done exposés on Frank Dukes, the LA Times, and many, many other people. You know, you go on YouTube and you go put his name up on YouTube, there's going to be a lot of information that goes contrary to what he says.
1993 besuchte Dukes die zweite jährliche Drama Martial Arts Trade Show in Los Angeles, wo es zu einer Konfrontation mit dem Kickboxer Zane Frazier kam. Und um für alle das Statement zu bekräftigen, dass Frank Dukes ein Schwindler ist: Als Ninja musst du wissen, wenn Gefahr droht.
Fee, dum, 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 dum.
Die haben ja diese Ausbildung, gerade von dem Teacher, dass du deine Spider-Senses aktivierst. Ich bekomme doch als Ninja mit, wenn einer hinter mir steht oder wenn sich Gefahr nähert, oder nicht? Nun, Frank Dukes bekam nicht mit, dass sich Zane Frazier näherte und direkt konfrontierte. Es kam zu einem Kampf, den Frazier laut einigen Zeugen, wie sollte es anders sein, zu 100% für sich entschied. Horion Gracie und Art Davey waren Zeugen des Kampfes und boten Frazier darauf eine Position in der UFC an. Dukes behauptete schließlich, dass Frazier ihn mit einem Schlagring niedergeschlagen habe, was im Widerspruch zu mehreren Quellen steht. Auch John McCarthy, Ringrichter für MMA, erwähnte nichts diesbezüglich.
Was he ever at a convention center where you went there and blindsided him?
So I didn't blindside him, I beat him up.
Okay.
I didn't blindside him, I beat him up. And I tell people my greatest martial arts victory in the whole world is actually putting Frank Duke out of business, because he was a very smart businessman. When it comes to the karate business, that's a smart dude, man. I said, Mr. Trout, I said, look at that. He goes, what? I said, look at that guy right there. He goes, who's that? I don't know that guy. I says, I do, that's Frank Dukes. And I walked up to him and I said, I'm right here, kill me right now. And so when Frank Dukes said it, and so what he did was he went to throw a punch and I faded back and he missed, and I slipped and rolled it, and I caught him with an overhand right. I hit him with a hook to the head, and I hit him with an elbow, and I just started boom, 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 hitting him knees and elbows, kind of like you see in a Muay Thai fight. Body locked him at the time and would just turn him like you see in Thai boxing. Got it, because he's a big dude. He's about 6'3", about 230. So I was picking him up, kneeing him and elbowing him, headbutting him and stuff like that. And then so he got out of it.
Go ahead.
The Frank Dukes version of this is that you not only had brass knuckles, but four guys. And the way he tells it, he got a draw. He thinks it ended fairly even. So I'm glad we got your side of the story on tape now.
Now, but you also have the lawsuit.
Yes, I
do. Read the first line of the lawsuit. It tells you right there.
Do I have your permission to post that when we post the
100%.
Absolutely, we'll do.
Slow, 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 slow.
Dukes behauptete ebenfalls, dass es öffentlich dokumentierte Augenzeugenaussagen und fotografische Beweise für seinen Kumite-Sieg gebe. Diese wurden auch damals bei einem Gerichtsverfahren eingefordert, allerdings nie für die Öffentlichkeit publik gemacht. John Johnson von der Los Angeles Times stellte Dukes an den Pranger und zweifelte seine Geschichte öffentlich an. In einem Interview mit Martial Arts Illustrated im Rahmen der Serie Asking the Masters aus Dezember und Januar 2008 ging Dukes auf Johnsons Behauptung ein, er habe seine Trophäe gekauft. Und im Gespräch mit history-versus-hollywood.com legte er eine Kopie der angeblichen Quittung vor und antwortete: Man kann keinen Rechtsstreit führen oder einen Widerruf einer Meinung erzwingen. Um zu zeigen, wie unglaubwürdig John Johnson ist, bedenken Sie Folgendes: Meine Trophäe befindet sich seit Januar 76 in meinem Besitz und wird öffentlich ausgestellt. John Johnson behauptete 88, er hätte die Quittung für die Trophäe, die auf seinen Namen ausgestellt und in Auftrag gegeben wurde. Der Besitzer des Trophäenladens, Mr. Moody, ist nebenbei bemerkt nur einige Straßen von Dukes Haus entfernt. Und nach Recherchen einiger Reporter wurde letztendlich nur eine Reparatur der Trophäe dort in Auftrag gegeben. Das ist aber auch ein Fuß. Größer als der ganze Pokal, oder? Krass. Aber in der Tat erklärte Dukes die Reparatur der Trophäe folgendermaßen: In meinem Studio wurden von Schülern eines Mitbewerbers bei mir eingebrochen. Diese Täter wurden festgenommen und verurteilt. Dies ist eine nachweisbare Sache, eine öffentliche Aufzeichnung. Es stellte sich vor Gericht heraus, dass sich bei diesen angeblichen Trophäenquittungen es sich um eine offensichtliche Fälschung von Johnson handelte. 2008 stellte Dukes erneut sein Können unter Beweis und verband sich die Augen. Dann stellte er sich einem Kontrahenten, um seine Spider-Senses zu demonstrieren. Das Video dauert 1 Minute 40 und es ist jetzt wirklich wert, euch dieses Ding in dieser schlechten Qualität trotzdem zu zeigen. Viel Spaß.
Now he's going to tell this gentleman to move freely. And through his senses, he's going to stay with him. Let's watch it for a moment.
Okay.
talk about the shadow of the ninja. Stays right with him. If that isn't enough, as this concludes, watch carefully as the people clap for the success that he was able to follow him so well. And then Master Dukes executes a real nice little hook kick within like an inch or two of this young man's nose, knowing right where he is while blindfolded. Right there. Beautiful presentation. Beautiful presentation. The Frank Dukes Teaching Seminar.
Danach wurde es ein wenig ruhiger um Frank. Und auch auf seinem offiziellen Instagram-Account, der gerade mal 4.795 Follower hat, ist es ruhig geworden. Einige Fotos aus den guten alten Zeiten zeigen Frank mit 80er Fokuhila-Frise. Und wenn ich mich jetzt hier in meinem Ledersessel zurücklehne und nochmal drüber nachdenke, dann bin ich schon ein wenig amüsiert, dass die Kampfkunst oder der Kampfsport auch mal solche Leute hervorbringt. Ich meine, wie langweilig wäre der Sport, wenn es solche Schaumschläger wie Frank nicht gibt. Oder Steven Seagal, Frank Dukes oder George Dillman. You name it. Blender gibt's überall. Egal ob im Privaten, im Sport, in der Politik oder im Beruflichen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, wir brauchen solche Leute, um uns ins Gedächtnis zu rufen, dass wir uns als Kampfsportler oder Kampfkünstler nicht einfach ausruhen können und unverwundbar sind. Schaumschläger im Kampfsport können für Trainierende und Trainer gleichermaßen eine Herausforderung sein. Sie neigen dazu, ihre Fähigkeiten zu übertreiben und können ein falsches Bild von sich selbst und viel schlimmer noch von der Kampfkunst vermitteln. Die Kampfkunst, die einige von euch so sehr lieben und verehren. Lasst sie nicht von solchen Leuten grundlos verschmutzen. Konstruktives Feedback und eine fokussierte Trainingsumgebung, die können helfen, Schaumschläger zu erden und sie dazu zu bringen, ihre Energie in die Entwicklung echter Fähigkeiten, ins Training zu investieren. Es geht immer noch im Kampfsport um den Respekt. Letztendlich ist es entscheidend, eine Kultur der Ehrlichkeit und des Respekts zu fördern, in der Leistung statt Worte zählen. Wir lachen viel über solche armseligen Würstchen, die vorgeben, irgendwelche besonderen Supertypen zu sein. Oder vorgeben, das zu sein, was sie gerne wären. Aber tun wir eigentlich was dagegen? Nicht immer. Deshalb spricht diese Leute an, konfrontiert sie, betreibt Aufklärung. Aufklärung, wenn euch das Ansehen eurer Kunst am Herzen liegt. Und wenn das alles nichts hilft.
What is the five fingers? Say to the face! What? Slap!
Fee, dum, 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 dum.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit
persönlichen Verletzungen. Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.